Wine Dudes.
Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Normalerweise, das weiß die Wine Dudes Community, unterhalte ich mich mit Freunden von mir, egal ob es Professoren, WinzerInnen, GeschäftsführerInnen, Sommeliers oder Sommeliere oder WeinfachberaterInnen sind. Was alle eint, ist, dass ich sie alle schon sehr lange kenne. So, und heute verlasse ich die mir sehr liebe Komfortzone und unterhalte mich mit jemandem, den ich vor 10 Minuten zum ersten Mal live gesehen habe.
Stimmt.
Hallo, liebe Antonia.
Hi, servus. Stimmt, wir haben uns noch nie wirklich live gesehen, immer eigentlich nur über Instagram.
Ja, aber also, was ich total interessant finde, mir kommt es nicht so vor, weil seit einigen Monaten höre ich deinen und euren Podcast Wein mit Freunden, den du mit deinem Podcast-Partner, dem Gianluca, ja zusammen machst. Alle 2 Wochen verkostet ihr damit sehr viel Humor und auch mit viel Fachwissen einen Wein und unterhaltet euch drüber und auch was links und rechts noch so runterfällt, finde ich ein super Konzept. Und ich finde, durch so ein kontinuierliches Hören von jemand kommt man jemand nahe, ohne sich jemals gesehen zu haben. Das ist mega interessant.
Ja, das stimmt. Mir geht es ja andersrum genauso letztlich.
Ja. Antonia, wir trinken normalerweise immer ein Glas Wein zur Folge. Mhm. Hast du denn heute was im Glas?
Ja, natürlich habe ich was im Glas. Ich weiß nicht, ob ich vorgreifen darf.
Unbedingt.
Wir haben ja heute uns ein Thema ausgewählt, das sicherlich Gesprächsbedarf hat oder ja, viele Blickpunkte drauf, sag ich mal, Blickwinkel. Und ich habe mir einen wunderbaren Prosecco eingeschenkt heute.
Oh, sehr schön.
Einen DOCG Brut. Also du wirst wissen, also schon eher auf der trockenen Seite. Und den werde ich genießen.
Sehr schön. Prosecco, das erste, was mir eingefallen ist, ist ein 2021er Cabernet Sauvignon von Sula Vineyards. Hat natürlich überhaupt nichts mit Prosecco zu tun, aber den habe ich heute im Glas, da ich ja nur indische Weine trinke, solange meine Füße auf indischem Boden sind, werde ich das auch heute tun. Die Premium-Linie heißt Rasa und den habe ich heute zum ersten Mal im Glas, bin ich mal gespannt.
Mhm.
Dann lass uns einen Schluck nehmen, solange der Jingle läuft.
Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
Während der letzten Folge mit Björn, als wir auch kurz über das Prosecco uns unterhalten haben, hatte ich dann die Idee, dich als Podcast-Gast anzufragen und war auch sehr froh, dass du gleich zugesagt hast. Ich habe übrigens die Wine Dudes Community als Referenz für guten Prosecco eure Wein mit Freunden Folge 38 über den Cartice ans Herz gelegt. Mhm. Kannst du in 2 Sätzen die ZuhörerInnen so heiß auf Cartice machen, dass sie sofort reinhören wollen?
In die Folge reinhören wollen oder gleich einen trinken wollen?
Beides am besten.
Beides. Nee, also ich muss ganz klipp und klar sagen, wer nicht Cartice einmal probiert hat, der kann nicht mitreden, wenn er über Prosecco redet, ist meine Meinung, weil es ist die beste Lage. Und das von da quasi, das ist mein Dach, von dem runter ich baue, dass ich sage, Prosecco ist zwar ein Produkt, das in Masse produziert wird, aber es gibt so toll gemachten Prosecco und der Cartice hat eben die höchste Qualität aufgrund der Lage und so weiter, Ausrichtung, dass der einfach quasi der König des Prosecco genannt wird. Mhm. Und der widerspiegelt, warum ich sage, Prosecco ist vielleicht ein bisschen verkannt in seiner Qualität.
Also Leute, jetzt nicht gleich umschalten, war sehr gut. Hört euch erstmal die Folge an und tut die Cartice-Folge von Antonia in die Warteschlange legen. So, Prosecco ist in meiner Wahrnehmung tatsächlich ein ziemlich blinder Fleck. Während meiner Winzerausbildung blickt der Lehrplan nur sehr rudimentär auf andere Weinbauländer und auch während meiner paar Semester Weinbetriebswirtschaft war man inhaltlich überwiegend in Deutschland. Meine Erfahrungen mit Prosecco waren in jungen Jahren eher negativ und deswegen habe ich das Feld auch als Erwachsener, wenn überhaupt, sage ich mal, mich nur sehr skeptisch genähert. Mein geballtes Wissen über Prosecco ist, dass es aus der Traube Glera gewonnen wird. Ja, Ende. Mein Prosecco-Wissen ist hier am Ende.
Genau, also ja, klar, Rebsorte Glera, absolut, auch vielleicht, ja, die wichtigste Basis, ich meine, ohne Rebsorte kein Wein, aber es gibt natürlich viel, viel mehr darüber zu wissen. Also zum Beispiel, was die wenigsten wissen, dass es aus der Rebsorte Glera in dem Prosecco-Gebiet auch einen Stillwein gibt, wussten viele nicht. Zum Beispiel. Es wissen viele nicht, dass es sich über zwei Regionen erstreckt. Also wir haben einmal im Veneto und einmal in Friaul-Julisch-Venetien wird Prosecco angebaut. Wir reden über Region Treviso, wir reden über DOC-Gebiete und wir reden über bessere DOCG-Gebiete, Conegliano-Valdobbiadene. Also übrigens, ich bin ja die Aussprachepolizei, sagt man mir immer, weil alle immer Valdobbiadene sagen. Ja. Ich darf vielleicht nochmal unterstreichen, es heißt Valdobbiadene, also die Betonung liegt auf dem A, Valdobbiadene und dann so Dene nur so hinten raus, genau.
Okay, ich versuche das heute nicht mehr zu sagen, weil ich werde es nicht hinkriegen, ich sag's dir gleich. Aber wenn wir schon drüber reden, warum steht denn das so häufig auf dem Prosecco drauf?
Weil also, du halt, nee, sag du.
Was genau drückt dieses Wort aus? Schau mal, wie ich es umschiffe. Ja.
Reden wir über einen der größten Produzenten Valdo, der hat es natürlich schlau gemacht. Die sitzen im Valdobbiadene-Gebiet und deswegen steht Valdobbiadene drauf. Das ist einfach nur die Region innerhalb des Prosecco-Gebiets quasi.
Okay.
Prosecco ist die Region und die ist benannt nach dieser Stadt Prosecco. Und das ganze Gebiet umfasst aber verschiedene Bereiche. Du hast eben dieses Gebiet Conegliano-Valdobbiadene, also das ist von Valdobbiadene bis Conegliano, ein ganzes, also so eine hügelige Landschaft. Und du hast ja meistens in den hügeligen, etwas höheren Lagen die besseren Lagen. Deswegen ist das die DOCG-Denomination. Und dann hast du eben so Treviso oder bis ins Friaul hinein. Das sind dann die DOC. Und das Cartize ist eben im Valdobbiadene die ganz hohe Lage oder in diesem DOCG-Gebiet.
Okay. Was ich übrigens noch weiß, ist, dass das Prosecco-Gebiet ungefähr so groß ist wie die Pfalz in Deutschland. Nur für die Leute da draußen, dass ihr euch das ungefähr vorstellen könnt. Lass uns mal drüber reden, wie die Bubbles in den Prosecco reinkommen. Gibt es da eine spezielle Methode? Wird es gemacht wie im Champagner? Was passiert denn da genau?
Nein, es ist genau das Gegenteil. Also es gibt eben die sogenannten Schaumweine. Die werden eigentlich meistens eben in Flaschengärung hergestellt. Method traditionell, Methodo Classico oder eben Method Champanoise. Das ist die Flaschengärung. Und dann gibt es die Methodo Martinotti, heißt es auf Italienisch, oder Methodo Charmat. Das ist das bei uns in Deutschland sogenannte Tankgärverfahren. Das heißt, du hast einen Grundwein, der ganz normal vergoren wurde, ganz normal zum Wein hergestellt wurde, meistens natürlich mit relativ wenig Alkohol und relativ hoher Säure, weil er ja in eine Zweitgärung geht. Und die findet dann aber nicht in der Flasche statt, sondern im Tank. Deswegen Tankgärverfahren.
Weißt du, wer das erfunden hat, zufällig?
Also im Fall in Italien ist es Martinotti. Ich weiß nicht, ob er es auch minimal abgewandelt hat. Wäre es aber grundsätzlich das Tankgärverfahren, weiß ich nicht.
Ist tatsächlich der Martinotti.
Aha, okay.
Ja, der hat es zum ersten Mal gemacht und dann hat es seine Kreise gezogen, aber ist tatsächlich dort entstanden.
Wird ja aber in Deutschland auch angewandt. Es gibt ja bei uns auch Perlwein, der sogenannte Frizzante.
Also Ende des 19. Jahrhunderts hat es der Federico, hat er das erfunden und schon 1888 wurde es zum ersten Mal in Deutschland, das war in Wachenheim, ich glaube sogar Deutsche Schaumweinfabrik oder so, ganz, ganz romantischer Name. Also die haben das relativ schnell übernommen dann, ja.
Okay. Nee, wie gesagt, also das Tankgärverfahren und du hast halt eine bestimmte Barzahl, die ein Frizzante maximal haben kann und ab dann wird es eben ein Schaumwein, der hat dann mehr Druck. Und wenn ein, da werde ich oft gefragt, wenn ich kurz auf das Thema natürlich gehen darf, das Prosecco mit beinhaltet, diese ganzen Spritzgetränke, abgesehen davon, dass fast niemand wirklich Prosecco benutzt, um Spritz-Aperol zu machen, sondern eben meistens einen etwas von der Qualität niedrigeren Frizzante. Also das kann ja dann alles mögliche an Rebsorten sein. Der hat nicht ein bestimmtes Gebiet, in dem er hergestellt werden muss, sondern nur eine Indikation. Das heißt, die meisten nehmen einen Frizzante irgendwo aus Venetien, um Spritz Aperol zu machen und hauen halt dementsprechend mehr Mineralwasser mit rein. Und der darf, werde ich oft gefragt, wie viel Bar hat denn der Frizzante? Weil du brauchst halt das oberste Minimum, damit es genug sprudelt oder genug Kohlensäure hat, dass es eben noch ein spritziges Getränk ergibt. Aber alles darüber wäre dann eben schon ein Spumante oder eben dann Prosecco.
Also was ich ganz interessant finde in diesem Zusammenhang, der Frizzante, der darf ja maximal 3 Bar haben, damit es ein Frizzante ist, wenn es Spumante mindestens 3,5, wenn ich es richtig weiß, aber Frizzante maximal 3. Und das ist ganz interessant, wenn man dann nach Deutschland blickt, weil in Deutschland, wir haben ja immer noch die Schaumweinsteuer. Mhm. Und die beträgt 1,02 Euro momentan pro Flasche. Und zwar auf alle Schaumweine, die mehr als 3 Bar Flaschendruck haben. Das bedeutet, ein Frizzante wird da nie drunter fallen. Und so spart man sich in Deutschland eben diesen 1,02 Euro. Mhm. Ganz lustiger Fun Fact.
Das sind ja meistens die auch mit dem Schraubverschluss. Die Vertreter im Supermarkt, die Kopfweh machen gerne mal.
Ja, apropos Schraubverschluss. Diese Kordel, also ich glaube, viele können sich da was drunter vorstellen, diese Schnüre, die da oben um den Flaschenhals rum sind. Weißt du irgendwas, warum es diese Kordel gibt? Also ich finde es fürchterlich, weil du machst dann diese Kordel weg und brauchst aber trotzdem noch einen Korkenzieher, um das Ding rauszukriegen. Also es ist ja da nicht so viel Druck drin, dass es von allein kommt, wie beim Spumante. Weißt du, was es mit der Kordel auf sich hat?
Echt? Also da, nachdem du mich ja heute wahrscheinlich auch noch ein bisschen grillen wirst, sage ich jetzt auch mal kurz, ich brauche keinen Flaschenöffner. Ich weiß nicht, wo diese Kordel herkommt, ehrlich gesagt. Ich vermute, dass es einfach eine altertümliche Methode war, einem Korken noch mehr Stabilität zu geben, damit er eben nicht von alleine rauspoppt, was, wie du richtig sagst, ja, bei niedrigen Bar nicht der Fall sein sollte. Ich vermute, dass es daher kommt, weil später ja dann die sogenannten Agraffen erfunden wurden, diese Drahtgestelle, die dann richtig extrem zugedreht werden, damit eben ein Spumante, der sehr, sehr viel mehr Druck hat, der Korken nicht einfach im Supermarkt schon rausschießt. Aber tatsächlich kenne ich die Frizzante oder auch Prosecchi, die diese Kordel haben und dann ja auch diesen pilzförmig aufgehenden Korken drin haben, die kriege ich tatsächlich schon trotzdem auch drehenderweise raus. Aber wahrscheinlich nehme ich den Mund zu voll. Wahrscheinlich gibt es auch mal den einen oder anderen, den ich selber. Da hat meine Mutter einen tollen Trick. Meine Mutter hat einen tollen Trick, die nimmt einen Nussknacker, wenn sie den Korken nicht rauskriegt. Es ist einfach so diese Nussknacker, jetzt nicht diese riesigen Gehäuse, sondern nur so diesen ganz normalen Hebel. Und ach so, dann legst du dann so drüber und dann braucht man nicht einen Korkenzieher reindrehen.
Ah, das ist auch nicht schlecht. Ja. Ich glaube, ich habe vor 50 oder 60 Folgen habe ich mal mich mit dem Uli drüber unterhalten, wie man eine Weinflasche aufkriegt, wenn man keinen Korkenzieher hat. Und das ist Wahnsinn. Ich glaube, es gibt 15 verschiedene Möglichkeiten. Könnt ihr gerne noch mal reinhören.
Stimmt. Mit Feuer am Flaschenhals und so. Ja, ja, geil. Aber es ist cool. Ich finde es cool.
Ja, mega interessant. Ja. Was auch immer wieder von der Community gefragt wird, und ich glaube, das kann man auch nicht oft genug beantworten, egal ob es jetzt ein Prosecco ist oder ein anderer Schaumwein, es ist immer die Frage, wie lagere ich so ein Prosecco in dem Fall jetzt, stehend oder liegend? Ich verstehe die Frage immer gar nicht, weil ich trinke die halt so schnell, dass ich die Frage mir gar nicht, ich habe nicht 15 Flaschen Prosecco bei mir im Keller. Aber gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, so wäre es am richtigsten?
Also ich sehe das genauso wie du. Ich kaufe mir ein Prosecco. Ein Prosecco ist so ein Feiergetränk, oder? Mhm. Mädelsabend, irgendwie so. Also das ist schon so ein bisschen warum Prosecco erfunden wurde. Ich trinke auch gerne mal ein Prosecco by the glass, weil es einfach ein schöner Aperitivo ist. Ich trinke ihn dann auch gerne ohne Eis. Aber für mich ist einfach so ein Starter, so ein Feierprodukt. Damit stößt man vielleicht auch mal auf irgendwas an. Drum ist es für mich auch ein, ich kaufe ihn, ich trinke ihn Produkt. Also ich lege mir den auch nicht in den Keller. Tatsächlich kannst du ihn, glaube ich, stehend oder liegend lagern. Es ist, glaube ich, tatsächlich egal. Wenn du ihn in über ein Jahr kannst du ihn eh nicht liegen lassen, weil es ein Produkt ist, was frisch produziert und frisch konsumiert wird. Punkt. Mhm. Und dann hast du auch nicht das Risiko mit der Austrocknung des Korkens und so weiter. Deswegen aus meiner Sicht egal. Aber kann ich auch daneben liegen.
Also ich würde auch sagen, es ist wurscht, ich würde es eher stehend machen, weil wie du es gerade gesagt hast, das Austrocknen vom Korken passiert schon durch den Überdruck und die Kohlensäure, die im Flaschenhals ist, passiert das nicht bei einem Schaumwein. Deswegen stellt es hin und trinkt es tapfer. Braucht man jetzt gar nicht lang rummachen.
Genau.
In eurer Folge 38 über den Katize, wie wir vorhin schon gesagt haben, da verkostet ihr den ja und da hast du den als cremig bezeichnet und du konntest das auch mit dem längeren Hefekontakt begründen, aber bist dann nicht näher drauf eingegangen oder hast gesagt, die chemische Reaktion, was da passiert, die wäre dir nicht bekannt. Das könnte ich ergänzen, wenn du möchtest.
Ja, sehr gerne.
Also nach der Gärung sterben die Hefen ja ab und die abgestorbenen Hefen sinken auf den Fass oder auf den Tankboden. Soweit hast du das ja auch gesagt. Und was jetzt passiert, dieser Prozess, das ist die Autolyse, die setzt da ein. Und das ist die Selbstauflösung von toten Zellen. Und dadurch werden Teile der Hefe, allem voran Proteine, in den Wein integriert. Und da passieren dann genau zwei Sachen, nämlich der Wein wird weniger anfällig für Oxidation und zum anderen geben sie dem Wein mehr Textur, die wir oft als cremig am Gaumen empfinden. Das nur noch so als Ergänzung.
Hätte ich nicht schöner erklären können. Ich habe es natürlich mal gelernt. Wir sind natürlich auch, bei dir steht auch eine ganz andere Community dahinter. Deswegen macht mir das auch Spaß, dass ich heute bei dir Gast sein darf, weil ich mal ein bisschen fachlicher sprechen kann oder vielleicht auch mal hier und da ein bisschen gekitzelt werde. Wein mit Freunden ist ja tatsächlich so ein Unterhaltungspodcast, wo wir den Leuten zwar schon so ein bisschen Hintergrundinfo geben wollen, aber halt nicht zu sehr in die Tiefe, sondern eher so dieses Spaß und Erleben am, wie bewerte ich den Wein? Wo du ja auch, wenn ich kurz drauf eingehen darf, wir hatten es in einer Folge ja besprochen, auch eine sehr eigene, klare Meinung dazu hast, dass du sagst, warum muss dieses ganze Aromenthema sein? Warum kann ich den Wein nicht einfach als gut trinkbar, spritzig, wie auch immer, gut integriert oder sowas beschreiben? Aber es ist ein Fun Fact. Das ist einfach so eine Sache, die macht den Leuten Spaß bei den Wine-Tastings. Das gibt uns Sommeliers irgendwie auch unsere Daseinsberechtigung, dass wir so ein bisschen Bilder kreieren dürfen beim Genießer. Und dementsprechend erkläre ich dann so chemische Prozesse nicht so in die Tiefe.
Nee, ich finde es aber auch sehr schön. Also der Wein, man hat natürlich die Möglichkeit, Bilder zu erzeugen. Und wenn man da den richtigen Wortschatz dazu hat, dann ist das schön, darüber zu reden. Und es ist auch sehr schön, sich das anzuhören. Also
Und es geht auch, wenn ich kurz da nochmal einhaken darf, es geht auch beim Wein ganz oft um Romantik und um Stimmung. Und ich habe eine Geschichte einfach, da hat einer einen Ricciotto, diesen italienischen Süßwein aus Venetien. Ich habe in Italien gelebt und habe auf einem Weingut gearbeitet im Valpolicella, wo der Ricciotto eben herkommt, ein Süßwein. Und der hat den getrunken und hat gesagt, ja, wäre jetzt nicht so mein Ding, aber ist schon gut und so. Mir halt ein bisschen zu süß. Und irgendwie ein halbes Jahr später hat er dann welchen mitgenommen davon und hat dann den Winzer angerufen und gesagt, mein Gott, war dieser Ricciotto gut. Und dann hat er gesagt, ja, erzähl mal, in welchem Ambiente hast du ihn denn getrunken? Er hat gesagt, ja, weißt du, ich habe jetzt dieses Jahr Weihnachten mit meiner neuen frischen Liebe verbracht und wir saßen vorm Kamin und haben Ricciotto getrunken. Es war derselbe Jahrgang, derselbe Wein, aber mit uns einfach langweilig bei der Hitze auf dem Weingut mochte er ihn nicht und mit der Frau vorm Kamin frisch verliebt fand er ihn super.
Ja, das ist sympathisch und das kann aber Wein eben auch sein und das ist doch auch absolut in Ordnung.
Genau, und deshalb mehr so ein bisschen unser Part bei Wein mit Freunden, einfach so diese Romantik drumherum so ein bisschen zu basteln.
Okay, dann kitzel ich jetzt mal ein bisschen, wenn wir gerade bei dem Katize bleiben. Du hast, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es du oder ob es der Gianluca gewesen ist, einer von euch hat gesagt zu dem Katize, da haben wir jetzt was ganz Besonderes im Glas, einen qualitativ sehr hochwertigen. Ein seltenes Tröpferl ist da gefallen bei euch. Und da frage ich mich, ist es die Qualität von dem Kartize, die es ein seltenes Tröpferl als Qualitätsmerkmal ausmacht, oder ist es nur, dass es eben so wenig gibt davon, weil es eben doch ein sehr kleines Gebiet ist und nicht viel produziert wird? Oder geht es möglicherweise Hand in Hand?
Vielleicht geht es ein bisschen Hand in Hand, aber in erster Linie geht es natürlich darum, dass das Kartize-Gebiet sehr, sehr klein ist im Verhältnis zum restlichen Prosecco-Gebiet. Und du einfach wirklich davon, auch wenn du wolltest, keine Massen kaufen kannst, weil keine Massen produziert werden können. Das war der ganze Hintergrund des seltenen Tröpfels.
Also es sind ungefähr 100 Hektar für die Community draußen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Aber ich finde es halt immer spannend, auch ich glaube, ich wurde auch mal gefragt, als ich Burgund und Spätburgund oder Pinot Noir als Referenz hergenommen habe, warum da jetzt die besten Weine oder die teuersten Weine war es, glaube ich, es waren nicht mal die besten oder die teuersten herkommen. Und ich finde, das ist immer so eine Gratwanderung. Klar, es gibt halt nicht viel und ist ähnlich wie mit Gold oder Diamanten. Da bin ich mir nicht sicher, ob da jedes Mal nur die Qualität ausschlaggebend ist oder möglicherweise da doch eben auch die Verknappung mit reinspielt und das dann oft als Qualitätsmerkmal oder als Qualität verkauft wird.
Ja, nee, ich habe es ja gar nicht so sehr als Qualität, sondern wirklich nur als selten, weil weniger produziert eingestuft. Ja. Aber gebe ich dir recht, ja. Das macht noch nicht die Qualität aus. Aber er ist tatsächlich sehr, sehr gut, den wir getrunken haben. Der hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt.
Jetzt weiß ich, dass du dem Prosecco, dass da auch mitunter dein Herzblut drin hängt. Ich neige zur Überspitzung. Ich finde, Überspitzung ist ein tolles Element, um die Leute ein bisschen anzupieksen und vielleicht mal zum Nachdenken zu animieren. Und wie ich es in unserer letzten Folge gesagt habe, die Pressemitteilung vom Konsortium Prosecco fürs Jahr 2022, also rückblickend, haben sie 638 Millionen Flaschen verkauft, was Rekord gewesen ist. Und da habe ich dann gesagt, ich glaube, dass 600 Millionen Flaschen davon echt scheiße sind, 34 Millionen Flaschen sind okay und 4 Millionen Flaschen sind richtig gut. Wie würdest denn du das kommentieren?
Ich würde kommentieren, dass ich von den 4 Millionen guten Flaschen einfach meine Vertreter trinken würde, die ich kenne und die ich liebe. Ja. Ich bin völlig bei dir. Also, ich bin heute auch nicht hier reingekommen mit der Aussage, Prosecco ist kein Massenprodukt, weil das wäre innerhalb einer Pressemitteilung widerlegt. Es ist natürlich ein Produkt, das auf Masse produziert wird. Was ich nur immer sage, ist, ich wünsche mir, dass die Wahrnehmung aufs Produkt sich ändert, weil trotzdem hinter jedem Produkt ein Winzer steht, ein Önologe, der das studiert hat, der durch den Weinberg läuft, der seine Rebstöcke liebt, der auch traurig ist, wenn ein Hagelsturm den Rebstock runterrasiert. Klar, sie sind versichert, es passiert nichts. Trotzdem stehen da Menschen dahinter und da steht eine Pflanze dahinter und eine tolle Pflanze. Ich liebe Rebstöcke, weil die krasseste Pflanze auf diesem Planeten ist, deren Wurzeln Steinplatten durchbrechen können. Also, es wird viel produziert, aber trotzdem steht dahinter ja auch all das, was ich so liebe und warum ich diesen Job angefangen habe. Und ich möchte einfach nur die Wahrnehmung ein bisschen ändern auf auch viel produzierte Weine, dass es trotzdem Winzer gibt, die sagen, stopp, ich produziere nicht Masse, sondern ich produziere Qualität. Ich gehe ins DOCG-Gebiet, ich mache einen Wein, der mega ist im Glas, wo ich weiß, dass ich jeden Weinliebhaber einfach zumindest nicht verschrecke, wenn ich ihm den als Aperitif serviere, weil er sagt, nee, ist ein anständiger, gut gemachter Wein. Das ist so mein Credo, dass ich mir einfach wünsche, probiert euch mal durch. Geht nicht nur in den Supermarkt und kauft den für 1,50 oder für 2 Euro, sondern traut euch eben an so Sachen ran wie DOCG, Kartize, die auch ein bisschen mehr kosten. Das ist eigentlich so mein ganzes Credo bei dem Ganzen.
Das war wunderschön. Ich habe nichts zu ergänzen.
Nein, ich will ja auch nicht. Wirklich. Nein, ich will ja aber auch nicht wie so ein Priester, weißt du? Es geht mir ja nicht darum, jetzt dich zu überzeugen, weil ich ja auch, ich finde es auch gut, dass du auch so ein bisschen kritisch sagst, warum stehst du denn so hinter dem Prosecco? Aber das ist wirklich alles, was ich mir wünsche, dass die Leute mal Spaß dran entwickeln, Prosecco nicht nur als blaue Flasche 80er Jahre billig gesöfft zu sehen, sondern einfach dahinter zu sehen, dass es auch ein Weinprodukt ist mit allem drum und dran, was dazugehört.
Absolut. Und mir gefällt es sehr gut, wie du das lebst.
Und weißt du, womit ich das ja auch untermalen kann? Ich habe ja mit Winzern gesprochen. Ich war im Gebiet. Ich habe es mir angeschaut und ich habe mit Leuten mich unterhalten, die da saßen und gesagt haben, Antonia, vielleicht höre ich auf, vielleicht gebe ich mein Weingut auf, weil der Markt so einen Druck auf mich ausübt, dass ich mein Produkt, in das ich so viel Liebe und Zeit investiere, in der auch Menschen im Weinberg arbeiten, weil ich vielleicht an einem Hang liege, wo ich nicht maschinell ernten kann. Aber ich kann doch das, was ich in die Flasche bringe, gar nicht mehr zu dem Preis verkaufen, dass ich meine Mitarbeiter bezahlen kann. Ich kann es nur unter dem Marktdruck, kann ich nur zusammenbrechen und meine Arbeit aufgeben. Und darum geht es doch am Ende des Tages.
Klar, da gibt es natürlich eine große Diskrepanz. Wenn du 600 Millionen Flaschen Scheiße in die Welt rausverkaufst, wo auch Prosecco draufsteht, dann tust du dir natürlich als kleiner und als liebevoller Winzer tust dir natürlich schwer, weil zum Schluss ist die Kaufentscheidung leider beim Prosecco recht häufig der Preis.
Ja, absolut. Aber ich animiere die Leute einfach immer zu sagen, hey, probiert euch einfach mal durch. Sogar bei den bekannten Marken, wo ich auch feststellen musste, dass die trotzdem noch Randprodukte machen, wo ich sage, geil, die ich probiere und sage, mega, gefällt mir, mag ich. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen das, worauf ich hinaus möchte. Ja. Und der Marktdruck ist der, der er ist, klar. Aber übrigens noch ein Funfact, früher wurde auch die Rebsorte Prosecco genannt. Und dann hat man irgendwann, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wann es war, aber hat man gesagt, oh, die können natürlich diese Rebsorte jetzt nehmen und auch irgendwo anders anbauen und dann auch Prosecco draufschreiben auf den Wein, weil es ja aus der Rebsorte Prosecco gemacht wurde. Ja. Und daraufhin wurde die Rebsorte in Glera umbenannt, damit eben wirklich nur Wein, der aus dem Prosecco-Gebiet kommt, auch als Prosecco verkauft werden darf.
Interessant, ja, das wusste ich jetzt auch noch nicht.
Siehste? Es gibt noch ein paar Fun Facts über Prosecco, wo man immer denkt, was soll das eigentlich für ein Produkt sein? Aber eigentlich gibt es schon echt ganz schön viel Geschichte dazu.
Ja, absolut. Also ich habe jetzt heute auch sehr viel gelernt. Und ich habe auch bei der Katize-Folge von euch viel gelernt, weil ich da nicht sonderlich tief drin bin. Ich habe jetzt gesehen, dass ihr noch zwei weitere Folgen hattet, wo ihr ein Prosecco getrunken habt. Die habe ich mir jetzt leider noch nicht anhören können, werde ich aber nachholen. Ihr seid ja gerade in der Sommerpause. Da verpasst man dann nichts und hat mal Zeit, sich die alten Folgen anzuhören. Und genau das werde ich machen.
Cool, freuen wir uns.
Dann bleibt mir eigentlich nur noch die Frage, wie hat dir denn dein Prosecco geschmeckt, den du heute im Glas hattest?
Ich habe bewusst, weil ich heute einfach einen schönen Wein trinken wollte, den ich kenne, habe ich mir einen Prosecco eingeschenkt, den ich eben, wie gesagt, gut kenne. Das ist ein Brüt DOCG aus dem Val d'Obbiadene mit einer schönen eingebundenen Kohlensäure, die auch so eine, also hat eine gute Fruchtigkeit und hat eine schöne cremige Mousse fast schon. Also wer jetzt so ein klassischer Vertreter, der absolut pur zu trinken ist und nicht mit Eis und nicht als Spritz-Aperol. Genau so ein Vertreter, warum ich sage, Prosecco hat seine Daseinsberechtigung.
Sehr passend.
Und du?
Ich bin einigermaßen geflasht, muss ich sagen. Also ich habe den Wein, den Rasa Cabernet Sauvignon 2021 von Sula zum ersten Mal im Glas. Ich habe den heute Vormittag, ich habe heute Gulasch gemacht, da ist noch ein bisschen was in das Gulasch geflossen. Das heißt, ich habe heute Vormittag schon einen kleinen Nipper genommen und das ist ein richtig komplexer Wein, der ist konzentriert, der hat viel Extrakt am Gaumen, der hat, und das finde ich nicht sonderlich häufig hier in Indien, der hat deutliche Tannine, die den Mund ein bisschen pelzig machen und dann aber schön umrandet ist von intensiven Fruchtaromen. Dieses Spiel finde ich relativ selten, deswegen... Ich bin überrascht und ich bin gerne überrascht, wirklich. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Kannst uns ja vielleicht mal ein Fläschchen zukommen lassen. per Flaschenpost. Schau mal, da kommt die Kordel wieder ins Spiel. Du schmeißt einfach eine Flasche von ihm ins Meer mit einer Kordel, schreibst meinen Namen drauf und dann hoffe ich, dass er irgendwann bei mir ankommt. Ja. Message in a bottle.
Gute Idee, ja. Ich werde das mal machen.
Cool.
An die Community da draußen, wenn ich jetzt die Flasche versiegel und gleich vor zum Meer laufe, solange könnt ihr uns bitte abonnieren, überall, wo man uns abonnieren kann. Bewertet die Wine Dudes überall, wo ihr uns bewerten könnt. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr da lasst und empfehlt uns gerne weiter. Ich werde in 2 Wochen etwas Neues ausprobieren übrigens. Etwas, was es noch nie gab bei den Wine Dudes. Ich denke da schon seit Monaten drüber nach und jetzt machen wir es einfach. Also freut euch auf die Folge 93, freut euch auf den 13. September. freut euch, dass wir und ihr in Bewegung bleiben. Antonia, herzlichen Dank, dass du heute zu Besuch hier gewesen bist. Das war jetzt sehr schön, sehr kurzweilig, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Ja, danke dir. Ich freue mich, dass ich ein bisschen was dazu beitragen durfte und auch mal ein Wine-Dude sein durfte, auch wenn ich kein Dude bin. Und ja, wie gesagt, schmeiß eine Flasche für mich ins Meer.
Werde ich tun.
Cool.
Ciao, servus.
Macht's gut, ciao, ciao.
Entschuldigung, ich bin noch ein klein bisschen erkältet.
Ach, nix, kein Problem. Kein Covid, hoffe ich.
Nee, sind nur die Nachwehen. Der Kleine hat es mit heimgebracht und jetzt geht es einmal durch die Familie. So.